NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. April 1980. Der Todestag des britischen Filmregisseurs Alfred Hitchcock.
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. If you turn the volume up very loud, it will drown out screams.
I think my mother scared me when I was 3 months old.
Ich glaube, meine Mutter hat mich erschreckt, als ich 3 Monate alt war.
Boom.
Wissen Sie, sie sagte Buh und davon bekam ich Schluck auf und sie war offensichtlich sehr zufrieden. Alle Mütter tun das, wissen Sie, so entsteht die Angst in jedem von uns.
That's how fear starts in everyone.
Es ist erst wenige Jahre her, dass Jack the Ripper sein Unwesen in London getrieben hat. Die Menschen reden noch davon. Hier wächst Hitchcock auf. Sein Vater ist Gemüsehändler. In seinem Film Frenzy von 1972 zeigt uns Hitchcock, wie er groß geworden ist. In Covent Garden, zwischen Bergen von Obst und Gemüse, exotischen Früchten und üppigen Blumen aus aller Welt.
Alfred Hitchcock, geboren in London 1899, ist über den Weg zum Film gekommen, dass er natürlich jetzt nicht in der Zeit, in der er groß geworden ist und sich für einen Beruf entscheiden musste, auf irgendeine Filmschule gegangen ist und dann Regie studiert hat, sondern er ist über verschiedene kleine Jobs, die man beim Film machen kann, ja, wie soll man sagen, eigentlich hineingewachsen.
Es ist noch die Zeit des Stummfilms. Hitchcock zeichnet Texttafeln für die Filme, arbeitet als Regieassistent, hilft den Kostümbildnern, schreibt Drehbücher. Hitchcock lernt alle Gewerke des Films kennen. Mitte der 20er Jahre sitzt er dann das erste Mal selber auf dem Regiestuhl und dreht den Stummfilm Irrgarten der Leidenschaft, unter anderem auch in München, und den Thriller Der Mieter. In diesen Anfangsjahren ist schon die Frau an seiner Seite, die ihn immer begleiten wird. Alma Revel, eine Cutterin. Nils Warnecke von der Deutschen Kinemathek in Berlin.
Als sie sich allerdings kennenlernten, war sie mindestens so erfahren und professionell wie ihr Mann und hat das ganze Werk von Alfred Hitchcock bei eigentlich allen Filmen intensivst begleitet und hat viele, viele künstlerische Entscheidungen nachhaltig mitgeprägt. Also sie war nicht nur seine Frau und damit seine engste Vertraute, sondern eben auch seine engste Mitarbeiterin.
Hitchcock, der seine Filmfiguren mit Vorliebe in seelische Abgründe stößt und tödlichen Gefahren aussetzt, mag es selbst gerne geordnet und gemütlich. Er braucht einen aufgeräumten Schreibtisch und bloß keine Komplikationen. Der Brite ist zudem ein Familienmensch. Filmaufnahmen zeigen ihn herumalbernd auf allen Vieren mit seiner Tochter Patricia.
Ich war immer mit meinen Eltern zusammen. Sie nahmen mich auch immer mit, wenn sie irgendwo zum Abendessen eingeladen waren. Das irritierte einige Leute, dass die Hitchcocks immer ihr kleines Kind mitbrachten. Wir gingen nach Amerika, als ich 10 Jahre alt war. Und meine Eltern haben mich nie alleine gelassen.
Der vom Winde verweht Produzent David O. Selznick holt Hitchcock 1939 nach Hollywood. Alfred Hitchcock, der König des britischen Kinos, dreht dort Rebecca und leidet unter dem strengen Regime Selznicks. Nach dieser jahrelangen schwierigen Zusammenarbeit sichert sich Alfred Hitchcock fortan die völlige Kontrolle über all seine Filme, denn der Perfektionist lässt sich ungern reinreden. Schließlich weiß er schon vor Drehbeginn, wie sein Film aussehen wird.
Er ist ja ein Regisseur, der von Anfang an seine Filme sehr akribisch vorgeplant hat. Das heißt, er hat die Filme vorgezeichnet in sogenannten Storyboards, was ja nichts anderes heißt, als dass man einen Film Einstellung für Einstellung vorher in Skizzen, sehr ausgearbeiteten Zeichnungen festhält. Das ist im Prinzip ja auch schon ein Schnittplan.
Alfred Hitchcock, geprägt vom Stummfilm, erzählt seine Geschichten immer über Bilder.
Ich bin mir ganz sicher, dass er ein Regisseur war, der das Kinematografische, was ja nun erstmal das reine Bild ist, immer im Vordergrund gesehen hat. Diese Art, so an Filme heranzugehen, das zeichnet ihn besonders aus und das macht ihn sicherlich zu den herausragendsten Persönlichkeiten.
Hitchcock sitzt am liebsten im Schneideraum und montiert. Das Langweiligste am Film seien die Dreharbeiten, sagt er einmal zu seinem Kollegen François Truffaut. Was Hitchcock auch nicht mag, sind endlose Diskussionen am Set. Als Ingrid Bergman mit ihm über die Gefühle ihrer Figur sprechen will, weil es ihr schwerfällt, diese nachzuvollziehen, sagt er zu ihr: Ingrid, just fake it. Tu doch einfach so, als ob. Hitch, wie ihn alle nennen, arbeitet gern mit immer denselben Menschen zusammen. Seine alter Egos sind James Stewart und Cary Grant. Mit vielen seiner Stars ist er privat befreundet. Sein langjähriger Kameramann Robert Burks:
Man hatte nie Ärger mit ihm, solange man etwas von seiner Arbeit verstand und sie ausführte. Hitchcock bestand auf Perfektion.
Sein bevorzugter Komponist ist Bernard Herrmann. Er sagt, die Musik müsse das ausdrücken, was der Darsteller nicht zu sagen vermag. Sie müsse dem Publikum dessen Empfindungen vermitteln.
Film music must supply what actors cannot say. The music can give to an audience their feelings. In Hitchcock, one has to create a landscape for each film.
Bei Hitchcock muss man für jeden Film so etwas wie eine musikalische Landkarte entwerfen. Ob es jetzt die verregnete Nacht in Psycho ist oder die Turbulenzen in Vertigo.
Hitchcock nutzt die Musik als Erzählerin. So auch in Psycho, seinem Meisterwerk von 1960. Als Marion Crane alias Janet Leigh ihrem Chef $40,000 stiehlt und ihn danach vom Auto aus auf der Straße sieht, setzt das erste Mal das berühmte Staccato der Geigen ein, das ihren grausamen Tod unter der Dusche ankündigt.
Jetzt steht sie unter Stress, jetzt muss sie fliehen, jetzt muss sie sich auch mit dem, ein typisch Hitchcockisches Motiv, mit dem permanenten Gefühl der Schuld auseinandersetzen und fängt an, nicht mehr rational, sondern unter einem wahnsinnigen Stress zu handeln.
Weil sie wegen des starken Regens ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen kann, landet sie in einem verlassenen Motel abseits der Hauptstraße. Anthony Perkins in der Rolle des schlaksigen und verlegenen Norman Bates zeigt ihr das Zimmer.
Hier ist er. Sie wissen ja.
Das Badezimmer.
Ja.
Die berühmte Duschszene aus Psycho 1960, in der Janet Leigh unter der Dusche von Anthony Perkins in Stücke zerlegt wird.
Hitchcock zeigt jedoch nicht, wie das Messer Janet Leighs Körper berührt.
Aber die Kombination von Musik, Geräuschen und unglaublich schnellen Schnitten, dass das Auge des Zuschauers kaum folgen kann, suggeriert uns dieses Grauen dieser Szene, das er aber in Wirklichkeit nicht wirklich im Bild inszeniert hat. Er erreicht es nur, indem ihr auf unserer Fantasie wie auf einer Orgel spielt und uns Dinge suggeriert, die er uns sehen lassen möchte.
Wir haben 7 Tage gebraucht, um die Duschszene zu drehen. Und wir hatten für die 45 Sekunden Film 70 Kamerapositionen. Bestimmte Szenen haben wir mit verlangsamten Bewegungen gefilmt, um zu verhindern, dass die nackten Brüste ins Bild kamen. Die Bildfolge bei dieser Szene war so extrem schnell, die Bewegungen so heftig, dass man sie in normaler Geschwindigkeit nicht hätte kontrollieren können. Im Film haben wir sie dann beschleunigt, so dass es normal aussieht.
Jetzt macht er genau das Gegenteil. Jetzt kommt überhaupt gar kein Schnitt mehr, nämlich die Kamera wandert ganz langsam vom Badezimmer durch das Hotelzimmer auf den Beistelltisch, auf dem sie das Geld hingelegt hat. Und das sagt ja auch etwas über die dramaturgische Begabung dieses Regisseurs aus. Er kombiniert 2 ganz extreme Momente miteinander. Eine unglaubliche Spannung, eine ganz schnelle Schnittfolge und dann gibt er uns eigentlich ein bisschen Ruhe.
Wenn eine Frau ihren Sex wie Christbaumkugeln vor sich herträgt, wie billigen Schmuck, was bleibt dann für die Fantasie? Nichts.
What is there left to for the imagination? Nothing.
Zu Hitchcocks Welt gehören neben gut aussehenden Männern seine Blondinen. Allesamt kühl, schön, elegant. Nils Warnecke:
Die Frauen bei Hitchcock sind extrem unabhängig und stark. Also das sind überhaupt keine klassischen Frauenbilder, die im amerikanischen Kino der 50er Jahre wirklich sehr, sehr weit verbreitet waren. Er inszeniert diese Frauen über Körperhaltung, Frisur, Make-up und vor allen Dingen das Kostüm. Er überhöht sie geradezu. Zu anbetungsgleichen Göttinnen, wenn man so will.
Grace Kelly verkörpert diesen Frauentyp wie keine zweite. Sie dreht mit ihrem Freund Hitch Mitte der 50er bei Anruf Mord über den Dächern von Nizza und das Fenster zum Hof. Wenn Grace Kelly darin als Lisa Fremont allabendlich das enge und etwas schäbige Apartment von James Stewart betritt, verwandelt sie den Raum in ein Pariser Modeatelier. Sie trägt mal ein mintgrünes Kostüm mit Stewardess-Hut, dann ein Negligé aus champagnerfarbener Seide und einen weißen Traum aus Tüll mit einer schwarzen Blumenapplikation.
Ist das die Lisa Fremont, die dasselbe Kleid nie zweimal trägt?
Nur weil es von ihr erwartet wird.
Es ist die mit 8 Oscars dekorierte Kostümbildnerin Edith Head, die Grace Kelly in Über den Dächern von Nizza, Kim Novak in Vertigo, Doris Day in Der Mann, der zu viel wusste oder Tippi Hedren in Die Vögel für Hitchcock einkleidet und zu Stilikonen macht. Der Meister selbst hat stets ganz genaue Vorstellungen, wie seine Hauptdarstellerinnen aussehen sollen. Edith Head setzt es um. Und ein Hitchcock-Film wäre kein Hitchcock-Film, wenn der Meister darin nicht kurz selbst auftauchen würde. Seine sogenannten Cameo-Auftritte sind legendär. Hitchcocks Streifen Lifeboat von 1944 spielt in einem Rettungsboot und als Zuschauer fragt man sich, wie um alles in der Welt Hitchcock jetzt ins Bild kommen will. Nils Warnecke von der Deutschen Kinemathek.
Wird Hitchcock jetzt irgendwie als Leiche vorbeitreiben oder was? Nein. Eine der Protagonisten hat eine Zeitung mit in dieses Rettungsboot mitgenommen und liest die und die Kamera zoomt auf eine Anzeige in dieser Zeitung. Da geht es um ein Diätmittel. Und was macht Hitchcock? Augenzwinkern. In dieser Szene sieht man diese Anzeige, einmal Hitchcock mit flachem Bauch und einmal Hitchcock mit seinem typisch dicken Bauch. Und wenn man dieses Mittel nimmt, dann kann man eben sowas erreichen.
Was ist denn mit denen?
Heute scheinen alle Vögel verrückt zu sein.
Der Meister der Spannung liebt Experimente. Hitchcock will alle filmischen Möglichkeiten ausschöpfen. In seinem Klassiker Die Vögel mit Tippi Hedren verzichtet Hitchcock auf Filmmusik, arbeitet nur mit den Geräuschen der Möwen, Krähen und Spatzen. Der deutsche Musikpionier Oskar Sala und sein Kollege Remy Gassmann erzeugen diese künstlichen Toneffekte auf einem Trautonium, dem Vorläufer des Synthesizer.
Oh je, oh je. Wir sind doch ein Volk von Spannern geworden.
In Das Fenster zum Hof von 1954 sehen wir Zuschauer, was der Hauptdarsteller Jeff sieht. Jeff, gespielt von James Stewart, ist nach einem Beinbruch an den Rollstuhl gefesselt und beobachtet von seinem Hinterhoffenster aus die anderen Bewohner wie in einem Puppenhaus. Die Kamera zeigt seinen subjektiven Blick. Stewarts Gesicht kommentiert, was er sieht. In Cocktail für eine Leiche von 1948 arbeitet Hitchcock ohne wirkliche Schnitte. Der Film gleicht einem Theaterstück. Hitchcock lässt die Szenen immer so lange durchlaufen, bis die 15 Minuten fassende Filmrolle voll ist.
Wenn ich zurückblicke, ist mir völlig klar, dass das idiotisch war. Denn ich brach mit all meinen Traditionen und den Möglichkeiten der Montage, eine Geschichte visuell zu erzählen.
Familiengrab aus dem Jahr 1976 ist Hitchcocks letzter Film. Er ist erschöpft, kann aber nicht aufhören zu arbeiten. Seine Arthritis plagt ihn und die Sorge um seine kranke Frau Alma. In tiefe Gedanken versunken steht er am Set, gähnt selbst vergessen. Am 29. April 1980 stirbt Alfred Hitchcock mit 80 Jahren. Mit seinen Filmen hat er Meisterwerke geschaffen, doch ein Oscar für die beste Regie bleibt ihm verwehrt. Aber dass Hitchcock deswegen sein typisch britischer Humor abhanden kommt? Keineswegs.
If you haven't been murdered, I can only say better luck next time. If you have been, good night, wherever you are.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Alfred Hitchcock, der am 29. April 1980 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.